von Kriegsprozessen schmankerl besser zu gestalten, haben wir in der Linie der Regulatorik über das Thema Regierungs in der Praxis besser dargestellt. Besser, dass wir auch da auch Betrachtung anstellen. Ich fand das so total spannend zu sagen, okay, wir kriegen diesen Brückeslappen. Das entsprechend bei Kirchner, das hat auch das BDI uns nochmal vermittelt, hier in Winkler, dann gerne, wenn es mir mal jetzt hier mal ein Turnier zu geben ist. Vielleicht ein paar Worte zu sich selber sagen, vom Hintergrund her. Aber wir sind total gespannt, wie das ein bisschen, was Sie da in der Praxis für die Ansätze angehen, dass wir da vereint mit Inspiration noch was sehen, dann hängt noch haben.
Ja, sehr gerne. Hallo. Das war so mein Vorhaben, erst wenn wir in mein Team anfangen, was ich ein bisschen einordnen kann. Genau, also Sven Christen. Ich habe jetzt mitgeschaut mit der Runde 20, aber so wie mir auch gerne Sven. Genau, ich vielleicht erstmal zur Erläuterung machen. Ich habe 21 bei Siemens wieder angefangen. Ich war in meinem Finanzmotoring war ein paar Jahre weg. Und mein Auftrag war es damals, im Zuge der praktisch der EU-Green Deals in der Umweltberichterstattung die einzelnen Themen anzuschauen, zu schauen, wie wir dort digitalisieren können, wie wir dort neue Methoden einsetzen können. Und zu dem Zeitpunkt ist vor allem noch ein Big Data, KI gab es, also Gen AI gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber das war praktisch mein Auftrag. Und die Idee war dann, dass ich mir das anschaue, analysiere. Und dann habe ich ein Bild, hat ein Team darum aufbauen, die das dann auch implementieren. Das heißt, wir sind praktisch in den Reporting-Prozessen drin, versuchen dort Synergien zu schaffen, das die Digitalisierung. Und jetzt seit 2, 3 Jahren sind wir auch dabei, dann eben Gen AI mit einzusetzen oder dann eben maschinelles Lernen Prozesse zu programmieren, um dort Prozesse zu automatisieren. Genau, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Das Team existiert mittlerweile. Wir sind relativ klein, wir sind zu fünf, weil wir irgendwann gesagt haben, es macht keinen Sinn, dass wir für jedes Thema praktisch eine eigene Person aufbauen und dann einen eigenen Bereich. Und in der Regel arbeiten wir so, dass wir also Senior-Fachexperten haben in den verschiedenen Bereichen. Die haben alle Hintergrund in Umweltschutz, Disclosure und KI oder maschinellen Lernen. Und wir bauen dann Projekte und diese Personen auf, die dann umgesetzt werden. Was ich heute mitgebracht habe, sind sozusagen zwei unserer ersten Lighthouse-Projekte. Und ich glaube, also Zielsetzung ist ja am Ende auch eine Diskussion. Ich wollte einfach mal einen Einblick gewähren, was wir da so machen, aber auch auf welche Herausforderungen wir da stoßen, wenn wir das Ganze dann adoptieren wollen. Und ich würde erstmal anfangen mit dem Siemens Environmental Reporting Assistant. Ich möchte noch eine Sache kurz sagen. Viele von den Folien sind, wie man das in der Sustainability macht, recycelt, aber übersetzt. Das heißt, es kann sein, dass es ab und zu ein bisschen holprig wirkt, dass sich daran das Fett von dem Zug noch versucht hat anzupassen und auch Englisch in Englisch ins Deutsche zu übersetzen. Aber ich glaube, das sollte nicht endlich sein. Genau. Erstmal der Siemens Environmental Reporting Assistant. Das ist eigentlich ein Fallbeispiel, bei dem wir so dieses typische KI-Modell eingesetzt haben, das zurzeit viel diskutiert wird, also Gen AI, praktisch das, was man so aus GPT kennt, diese Large Language Models. Und zum Hintergrund, Siemens hat ja seit 2021 eine Water Strategy. Davor hatten wir auch schon Wasserziele, aber diese Water Strategy, da geht es im Prinzip darum, dass wir Wasserrisikoanalysen an unseren relevanten Standorten durchführen, Risiken identifizieren, dann, falls Risiken geschehen, Regierungsmaßnahmen definieren und wieder umsetzen. Das Ganze ist bei uns auch implementiert in einem KPI, den wir auch im Geschäftsbericht entsprechend disclosen. Und um den Hintergrund zu verstehen, diese Risikoanalyse ist relativ komplex. Also wir kombinieren da lokale Wasserdaten, Risikodaten, Forecast-Daten und so weiter, mit dann eben den eigentlichen Standortanalysen, das heißt von Inside Out, aus der Hirnperspektive. Und dort wird dann praktisch über ein Questionnaire, also eine Fragebogen, wird dann durchgegangen, welche Risiken bestehen in der Region, welche stehen an dem Standort, wie kann der Standort mitigieren. Es ist so, dass bei uns, also wir haben über 1000 Standorte weltweit, aber etwa 200 sind umweltrelevant. Viele von unseren Standorten sind eben Bürostandorte, das sind dann vielleicht 10 Betriebsmitarbeiter oder sowas. Die sehen wir nicht als umweltrelevant an, sind meistens in Mietgebäuden. Aber wir haben etwa 200 Produktionsstandorte, Forschungsstandorte, große Bürogebäude, die wirklich umgebaut werden. Und obwohl wir da natürlich relativ viel Personal haben, ist es nicht so, dass wir an jedem Standort einen Wasserexperten haben. Also meistens sind es dann Umweltexperten oder EHS-Experten, die dort die Analysen durchführen. Das führt dazu, dass viele Rückfragen kommen. Also wenn früher, als die Analyse manuell durchgeführt worden ist, haben die lokalen Experten diese dann durchgeführt, sind durch die Fragebogen gegangen, haben auch Nachfragen, zum Beispiel zur Terminologie. Wie muss man bestimmte Risiken interpretieren? Wo kriege ich Zusatzinformationen? Zusätzlich war es auch so, dass wir immer gesagt haben, gerade Zusatzinformationen und Daten müssen auch mit reinfließen in die Wasserrisikoanalyse, wenn die praktisch vom Bauverwesen nicht vorgehalten werden. Insgesamt ist es so, ich wäre schon auf der nächsten Slide. Insgesamt ist es so, dass wir hatten mal durchkalkuliert, dass pro Standort etwa 3 Stunden Betreuung dadurch entfällt. Also wir machen das nicht jedes Jahr, sondern nur alle 3 Jahre, weil die Risiken natürlich der Regel zumindest das nicht so schnell ändern. Aber es war so, dass wir ungefähr meistens 2 Personen am Standort, die dann eben mehrere Teams brauchen, das Telefon haben, E-Mails und so weiter, Themen abgeglichen haben. Und wir auf Corporate-Ebene hatten eine Wasserexpertin, die sozusagen alle betreut hat. Und man kann sich vorstellen, es stößt schon an physische Grenzen. Zum Beispiel, wenn wir dann unsere Standorte in Asien betreuen müssen oder an der US-Westküste. Also da sind schon nur noch Zeitfenster von vielleicht einer Stunde, in denen sich die Arbeitszeiten überlappen. Und in denen muss man dann irgendwie Fragen klären. Genau, das war dann einer der Prozesse, den wir uns als Team angeschaut haben. Und dann haben wir uns gefragt, wie können wir da unterstützen und was können wir da. Was wir gemacht haben, ist praktisch auch diesen Large Language Models aufzubauen und einen Smart Reporting Assistant aufzubauen. Die Idee war eigentlich, dass der alles kann, was unsere Wasserexperten vorgegeben hat. Also, dass die Leute anrufen können, können Fragen stellen, die kriegen Interpretationshilfe, die sollten auch zusätzliche Daten zur Verfügung stellen. Was wir nicht wollten, ist einfach nur ein FAQ-System, bei dem dann praktisch Fragen beantwortet werden in so einer Art Chat, sondern dass das wirklich eigentlich ein Assistant ist, der durch dieses Wasser-Questionnaire durchführt. Und das haben wir dann auch gebaut. Wir hatten erst einen Prototypen nur bei mir im Team entwickelt, haben dann, nachdem wir gesehen haben, es funktioniert, und wir haben da interessante Ansätze, haben wir dann in unserer Foundation of Technology, also in unserer Forschungsabteilung zusammengearbeitet mit unseren AI-Experten und dann mit unseren Freunden. Was für uns wichtig war, war, dass wir diesen Ansatz in die bestehenden Reporting-Systeme einbauen, weil wir nicht wollten, dass wir jetzt für jedes KI-System, das wir neu aufbauen, ein neues Tool haben. Und das dann in der Regel eine Hürde ist, das überhaupt zu nutzen. Und wenn die Leute es nutzen, dann zwischen verschiedenen Tools hin und her springen. Das heißt, wir haben es praktisch in das Reporting-System eingearbeitet. Und das Ergebnis ist, ich bin da vielleicht ein bisschen biased, aber ich würde sagen, ziemlich gut. Wir haben es geschafft, dass dieser Reporting Assistant also natürlich alle Fragen beantworten kann, dass der sowohl lokale Daten vorhält als auch Risikodaten, Corporate-Daten. Aber wir haben dann während der Entwicklung gemerkt, dass dieser Assistent eigentlich mehr kann, also mehr Möglichkeiten und Potenziale hat. Das eine ist, dass wir dann in dem Training und in der Nutzung gemerkt haben, dass natürlich der KI-Assistent Zugriff auf alle Daten weltweit gebietet wird. Ja, und dass wir dadurch den Vorteil haben, dass wir eigentlich Daten prüfen können. Das heißt, wir haben den jetzt so trainiert, dass der Eingaben in Echtzeit, wenn sich jemand beispielsweise einen Tipp von der Stelle vergisst oder vielleicht auch in Absicht was Falsches eingibt, dann fragt wieder das Assistent nach. Er sieht die historischen Daten, sieht, wie sich das entwickelt, sieht natürlich oder weiß auch, welche Risiken in der Region bestehen. Wenn ich jetzt eine falsche Zahl eingebe oder wenn ich beispielsweise merke, es gibt kein Risiko, der Assistent sieht aber, dass dort der Wasserverbrauch steigt und gleichzeitig ein Wasserstressgebiet dort entsteht, dann fragt der Assistent nach und sagt, greift eben auf die Inkonsistenz hin und erzwingt auch einen Kommentar dazu. Der Assistent ist dann auch in der Lage, diesen Kommentar zu bewerten. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein falsches Risiko bewerte und sage, bei mir besteht kein Risiko, aus den Zahlen geht klar, und boah, es ist ein Risiko da, frag danach, ja, warum denkst du, da ist kein Risiko da? Es kann immer noch Standortgründe geben, warum nicht? Also beispielsweise, wenn du beschlossen hast, einen Standort zu schließen oder sowas, dann ist klar, dass wir dort keinen Impact mehr haben werden in 2 Jahren, dann ist natürlich eine valide Aussage. Wenn jetzt der Bewerter eingibt, ein Oma hat Geburtstag oder sowas, dann ist der Assistent in der Lage, das Narrativ zu bewerten und zu sagen, das ist eine valide Begründung, warum du hier kein Risiko siehst. Das Zweite, was wir während der Entwicklung festgestellt haben, ist, dass der Assistent hervorragend geeignet ist, Mitigierungsmaßnahmen vorzuschlagen. Das war vorher gar nichts, was wir auf Corporate-Ebene hatten. Also wir hatten natürlich, ich sag mal, so einen High-Level-Katalog, bei dem wir gesagt haben, da ist ein grundsätzlicher Mitigierungsmaßnahmen, die du einführen kannst, aber es war in erster Linie eine Standortaufgabe, weil man natürlich viel Standortwissen braucht. Aber das hat der Assistent, der hat Standortwissen, weil er eben mal Zugriff auf die ganzen Daten hat. Und gleichzeitig ist uns dann aufgefallen, also es ist relativ logisch, aber wir hatten da vorher nicht drüber nachgedacht. Gleichzeitig ist uns aufgefallen, dass dieser Assistent natürlich 20 Jahre Historie aller Standorte bei Siemens und allen Mitigierungsmaßnahmen, die wir irgendwann für Wasser eingeführt haben, die hat er alle zentral vorliegen. Und dadurch ist es halt für diesen KI-Assistenten relativ einfach zu sagen, haben wir ein Risikoprofil, das ähnelt sehr, keine Ahnung, unserem Standort vor 7 Jahren in Mexiko. So und so wurden damals die Risiken mitigiert und dadurch kann der Assistent dort Mitigierungsmaßnahmen vorschlagen. Genau, das ist praktisch unser erstes Beispiel. Wir haben den Assistenten so gestrickt, dass wir den auch alle komplexen Umweltanalysen übersetzen können. Das heißt, wir sind jetzt gerade dabei, den bei unseren Biodiversity Assessments zu implementieren, können den in unsere Klimarisiken implementieren und so weiter. Das werden wir uns nacheinander vornehmen. Jetzt eine Sache, die wahrscheinlich für die Diskussion interessant ist. Wir haben das Ganze als Assistent aufgebaut. Das ist ein KI-Tool, das den Bewertenden unterstützt. Der Bewertende sitzt aber da und bewertet noch selber. Und das der wird dann geprüft, der kriegt Echtzeitdaten, der kann praktisch im Chat mit diesen KI-Assistenten interagieren. Aber es ist eigentlich alles human-driven. Also eigentlich gibt es einen Bewerter. Wir wären technisch in der Lage, das sehr schnell auf Engagement zu stellen. Also wir könnten auch komplett unsere Standort-Mitarbeitenden rausziehen, könnten sagen, KI macht das alles allein. Wir gehen sogar davon aus, dass die Qualität dadurch steigt. Wir sehen jetzt schon einen signifikanten Anstieg in der Qualität, weil der KI-Assistent zum Beispiel auf verschiedene subjektive Interpretationen von bestimmten Risiken hinweist und diesen Quervergleich in Echtzeit. Das hatten wir vorher nicht, weil das natürlich alles Einzelbewertungen waren. Wir hatten dann nochmal eine Prüfung auf Corporate-Ebene, aber es ist dann schwer, das sozusagen nochmal im Querfleisch in allen Standorten zu harmonisieren. Das kann der jetzt. Wir haben das nicht gemacht, weil wir dort auf, wir stoßen aber auf ein kleines Problem. Wir machen da so viele Fragen auf, wie zum Beispiel, wer ist mit dem Management? Wie ist es in den Budgetprozessen, wenn die Mitigierungsmaßnahmen implementieren. Was passiert, wenn doch irgendwas falsch bewertet ist und das im Audit wird das geprüft, fällt auf, wer trägt dafür die Verantwortung, das zu verbessern und so weiter. Das sind Themen, um die wir uns erst Gedanken machen müssen, bevor wir uns in diesen Entwicklungsschritt trauen. Technisch ist ja aber, könnten wir den innerhalb von einem Monat umsetzen. Aber wir haben gemerkt, weil das dann natürlich eine Diskussion daraus ausgelöst hat, dass wir als Organisation darauf gar nicht vorbereitet. Wir wissen nicht, wie wir dort die Verantwortung dann bestimmten Organisationsunits und beispielsweise Wiederholungsprinzip einhalten und so weiter. Das ist im Moment nicht möglich. Vielleicht als kleine Perspektive, wir experimentieren gerade mit einem Ökosystem von Agenten, die sowohl die Bewertung und das Vierungsprinzip durchführen, überlegen, wie Ownership hier stattfinden kann. Denkt an so Modelle wie, dass man beispielsweise neben seinen normalen Mitarbeitenden dann eben auch noch KI-Agents hat, die man auch betreut, wenn man verantwortlich ist. Aber das ist alles noch sehr in der Stimme. Das wäre der erste Fall. Falls schon Fragen oder Kommentare gibt, können wir gerne auch eingehen. Ansonsten.
Ja. Also mich interessiert jetzt vor allen Dingen, da steht jetzt ein GPT-basierter Assistent, KI-Assistent, Prompt Engineering. Das heißt also, Sie nutzen eigentlich nur klassisches KI-Programm und haben das befüllt. Das ist lieber, oder?
Ja.
Oder ist das eine eigenständige Welt, dieser Assistent, von dem Sie sprechen?
Also es sind, diese KI
ist nur Prompting, oder?
Nein, das ist nicht nur Prompting. Ja, genau. Also es ist technisch, ist es nicht nur Prompting, aber im Endeffekt könnte man es bei Prompting machen und dann würde man aber ein Jahr da sitzen. Was wir machen, und dafür sind diese Modelle auch extrem gut, sind, wir nutzen vorhandene Large Language Models. Die Large Language Models sind das, was man eben unter Siemens, ChatGPT kennt, oder Claude, oder Gemini, oder so. Das sind sozusagen vortrainierte Modelle. Der Vorteil von diesen Modellen ist, dass die eben auch Milliarden von Daten trainiert sind, die Siemens auch gar nicht zur Verfügung stünden, und dass sozusagen ein Grundwissen vorhanden ist, dass wir erst aufwendig trainieren
müssen. Sie haben das zusätzlich befüllt
mit Ihren Daten. Genau, wir haben praktisch eine Datenschnittstelle. Das ist sozusagen das, was über das, ich sag mal, so Prompt-Tuning hinausgeht. Wir setzen dann bestimmte Richtlinien, Limits, wir determinieren hinterher das Modell, weil wir wollen nicht, dass zum Beispiel durch Falscheingaben das Modell falsche Sachen dazulernt. Das heißt, es wurde von Experten aufgebaut und dann ist da sozusagen ein Stopp, dann ist dann der Lernfähigkeit dann wieder zum drin. Aber im Grundsatz braucht es auch diesen LLM-Modell. GPT, ich glaube, wir haben in dem Fall Claude benutzt.
Aber Sie haben Ihre eigene Welt.
Also Siemens, genau. Deswegen ist ja gerade der Begriff ausgerutscht. Siemens hat Siemens GPT dort sind eigentlich volle Large Language Models, die auf eigenen Servern laufen und sozusagen abgeschottet sind von der Datenwelt, die im öffentlichen Raum ist.
Und warum haben Sie trotzdem das Compliance-Problem, wenn Sie in Ihrer eigenen Welt sind?
Also Compliance-Probleme haben wir hier nicht. Also wir sind auch
perspektivisch hätten Sie
das. Perspektivisch hätten wir das, wenn wir Agenten einführen. Also wenn wir Agenten einführen würden, hätten wir einfach ein Problem, die Menschen in Verantwortung zu ziehen.
Also ich habe gerade ein permanentes Thema, in dem Fall in der Zeit zu bekommen und Entscheidungen.
Ja, also genau.
Das ist bis zu Budgetfragen, wenn ich jetzt sage.
Genau, bis zu Budgetfragen. Also Agent würde komplett das Assessment selber machen, die Regierungsmaßnahmen selber definieren und so weiter. Das heißt, ich drücke nur auf den Knopf und bestand von XY von Risikoanalyse aus und der sagt dann, diese drei Sachen müssen umgesetzt werden.
Ja, und dann haben wir das verantwortlich.
Dann haben wir das Verantwortungsproblem. Ja. Aber da steht, freut sich natürlich der Zeit-CEO und sagt dann, oder CMO und sagt dann, ja, also ich habe das nicht entschieden, ich verfüge sicher kein Geld aus. Genau, und dann eben auch die Fehlerproblematik, die wir da nicht haben. Ja.
Ich hätte auch noch eine Frage zur Versicherung. Und zwar zum Thema, Sie haben gesagt, Wasser ist ein ESG-KPI.
Yeah.
In Qualität oder in Quantität ist es als Zielgröße derart eingesetzt, dass Sie sagen, Siemens darf nur so viel Wasser pro Jahr verbrauchen und ist es auch als Steuerungsgröße für meinetwegen das, die Vergütung des Vorstandes?
Also wir haben wir haben es als CSRD-KPI mittlerweile definiert. Das ist allerdings die Umsetzung der Wasserstrategie. Das heißt, es gibt zwei KPIs gerade. Das eine ist Groundwater Reduction. Das hat hiermit aber nichts zu tun. Das ist die tatsächliche Reduzierung von Wasserentnahme. Dann eben die Siemens Water Strategy. Das heißt, bis 2030 sollen alle Siemens-Standorte, alle relevanten Siemens-Standorte die Wasserstrategie umgesetzt haben. Das betrifft dann die Risikoanalyse und die Implementierung aller Mitigierungsmaßnahmen, die auf der Risikoanalyse vorgegangen sind. Das führt dann natürlich wieder zu Reduzierung, aber die messen wir selber nicht.
Okay, also es gibt jetzt kein konkretes Ziel bis 2030, wie will ich Wasserverbrauch wechseln?
Doch, es gibt Stormwater Reduction, aber das sind nicht alle Bestandteile.
Es geht jetzt auch nicht um die Zahlen, sondern es geht einfach um Orte. Und ist es als Messgröße für den Vorstand, für die Vergütung mit vorgesehen?
Nein, das ist keiner unserer Vorstands. Okay. Gut. Dann würde ich zum nächsten Thema übergehen. Das ist jetzt beeinflusst mit der KI ganz anders. Aber ich dachte, das sind ein, zwei gute Beispiele, die man zeigen kann. So, da geht es jetzt tatsächlich um CSRD. Da kann es wirklich sein, dass da ein paar holprige Stellen in Deutschland sind. Ich hoffe, ich habe die meisten noch alle gefunden. Aber genau, und zwar geht es um den E2-Standard. Im E2-Standard ist es so, dass für die SOCs und die SVACs verlangt wird, dass wir als Unternehmen die Menge disclosen. Also im Endeffekt, wie viel Kilogramm oder Tonnen an SOCs in verschiedenen Hexadecimalbasis haben wir im letzten Jahr verwendet, das gleiche wie SVACs. Das hat vieles von ziemliches Problem gestellt, weil wir haben natürlich Informationen über SOCs und SVACs über den Informationsprozess. Dort wissen wir, wenn SOCs oder SVACs in Materialien vorhanden sind, aber wissen nicht, welche Menge. Wir wissen, wo sich selber bewegt. Wir haben bestimmte Thresholds da drin, wann es deklarationspflichtig wird, wann wir es nicht mehr verwenden dürfen und so weiter. Das heißt, wir können über den Deklarationsprozess bestimmte Ranges tracken, aber es ist hart für uns, Konzentrationen zu tracken. Das ist eigentlich das, was die CSRD will. Was die CSRD ja will, ist, dass wir am Ende Tonnen angeben. Und die sind in den bisherigen Prozessen nie abgebildet worden. Ja. Haben dann praktisch eine Eingangsanalyse gemacht, haben auch festgestellt, dass wir dazu Informationen haben. Also wir haben manchmal haben wir Turbative Declarations, dann wissen wir, dass dann bestimmte Prozentsätze und Substanzen drin ist, also von bestimmten Substanzen. Manchmal haben wir eigene Studien dazu gehabt, bei denen wir dann exakt bewertet hätten. Manchmal haben wir Literatur dazu gebraucht oder gehabt, bei denen wir dann genauere Werte hatten. Aber im Grundsatz bestand dieses Problem, dass wir nicht annähernd in dem Umfang, in dem wir es bräuchten, Daten hätten, um das dann wiederum für die Berichterstattung zu verwenden. Es ist so, dass wir, ich weiß, dass von, also oft sind Nachhaltigkeitsberichterstattung der so, dass man was nimmt, was man hat, und dann versucht man, ein intelligentes System linear hochrechnen. Also, dass man sagt, ich mache hier Fallstudien, das repräsentiert meine Produkte beispielsweise und dann habe ich meine Produktpalette, das kann ich auf die verkauften Produkte an Einheiten wird. Das ist bei SOCs und SVCs vor allen Dingen Inflow extrem schwierig. Also Inflow und dann bei uns, wir sind schon einfach besser ausgegangen, wenn wir von Komponenten und Materialien sprechen, ist das auch unser Outflow. Das ist einfach extrem schwierig, weil die natürlich sehr nicht umgehen sind. Und was wir hier gemacht haben, ist, wir haben gesagt, wir bauen das Ganze, bauen Datenmodell auf. Das sieht bei uns sehr komplex aus, muss es aber nicht sein. Aber wir haben das im Knowledge Graph aufgebaut. Das heißt, wir haben tatsächlich alle Daten genommen, die wir hatten. Das kann wissenschaftliche Literatur sein, das kann mal Code Material Declaration sein, das kann mal externe Datenquellen sein, aus denen wir Informationen ziehen. Und das kombinieren wir in einem Datenmodell und dann gucken wir mal, wo die Lücken sind. Und diese Lücken, die befüllen wir dann eben mit maschinellen Lernen. Das heißt, anstatt linear hochzurechnen, versuchen wir dann ein komplexeres Modell anzuwenden, das aber deutlich genauere Daten liefern sollte. Und vor allen Dingen, ich sage mal, einen Siemens-individuellen Fußabdruck. Weil wir nur ein bestimmtes Brett an Supplier nehmen und dadurch aus unseren eigenen Daten Schätzwerte für die fehlenden Werte generieren. Auf die Datensammlung gehe ich jetzt nicht näher ein. Das ist wirklich eine Vielzahl von Datenquellen, die wir dort angezapft haben, aber zu der Datenvernetzung und den prädiktiven Modellen, da würde ich ein bisschen genauer erzählen. Was wir aufgebaut haben, ist ein, Animation über das, Folie habe ich von der Mitarbeiterin geklaut. Genau, also wir haben Knowledge Graph aufgebaut. Knowledge Graph kann man sich so vorstellen, dass man verschiedene Entities vernetzen. Entities sind, also man kann sich vorstellen, wenn man in Tabellen denkt, wir haben beispielsweise eine Tabelle Standort. Unter kommen dann alle unsere Zielstand. Die verknüpfen wir dann wiederum mit einer anderen Tabelle, die heißt Materialnummern. Da sind alle unsere Materialnummern drin und dann verknüpfen wir die Standorte mit den von diesem Standort eingekauften Materialnummern. Materialnummern verknüpfen wir wiederum mit Informationen über Suppliern und dann gleichzeitig mit Informationen über Substanzen, wenn es diese dann bekannt sind. Dann gibt es eben auch Querverbindungen, also Supplier ist sowohl mit Standort verbunden als auch mit den Materialnummern. Und was dadurch entsteht, ist eigentlich ein multidimensionales Netz an Daten. Es ist sehr komplex gewählt. Wir haben das so komplex gewählt, weil wir davon ausgegangen sind, dass wir dieses Modell für sehr, sehr viele andere Fälle nutzen. Was wir im Scope haben, sind fehlende Supplier-Daten. Das muss auch nicht nur Umwelt sein, sondern wenn wir andere fehlende Supplier-Daten haben, zum Beispiel Lieferbeziehungen, dann müssen wir das auch sagen, ja. Wir nutzen das Ganze, um Lieferbeziehungen aus bestimmten Supplier-Clustern herauszuziehen. Das ist einfach die Seite. Deswegen haben wir gesagt, wir investieren viel Zeit, machen es einmal mit sehr viel Aufwand, aber dann richtig und dann vernetzen wir es. Das ist aber, wie gesagt, nicht nur. Man kann auch, sagen wir mal, klassischen prädiktiven Modellen arbeiten. Da hat man tatsächlich nur eine Tabelle, auch nur die dimensional. Die muss nicht so, so schwierig verknüpft sein. Was der Knowledge Graph zusätzlich hat, sind Informationen. Und diese sind sehr hilfreich bei prädiktiven Modellen, ist die Definition der Beziehung von zwei Entities. Das heißt, das sind diese Pfeile dazwischen, also Supplies oder Purchase From oder Has Substance, weil die Beziehung von zwei Entities enthält auch immer eine Beziehung. Und das Netz von Beziehungen enthält auch das heißt, sind zusätzliche Features, die wir dadurch selber aufbauen, die wir für die prädiktiven Modelle nutzen. Das ist der Knowledge Graph. Wir haben insgesamt aufgebaut rund 20 Millionen Knotenpunkte und rund 62 Millionen Datenpunkte, die wir da benutzt haben. Und wichtig zu wissen, da fehlen noch einige Daten natürlich. Also wir haben dann sehr viele Missing Values gemacht. Wir wissen dann bei vielen Materialien, zum Beispiel wissen wir dann die Substanzen, aber wir kennen die Substanzkonstruktionen nicht. Wir wissen nur, die sind zum Beispiel nach einem bestimmten Beispiel nach ROHS deklariert. Ja, und dann wissen wir, okay, wir haben bestimmte Thresholds, aber dann wissen wir immer noch die Konstellation. Wenn man das dann hochrechnet, macht das einfach einen enormen Unterschied, wo wir uns da besten. Genau. So, dann, wir hatten dann also diese Datenwolke und haben dann identifizieren können, wo unsere fehlenden Werte sind. Und was wir dann gemacht haben, ist ein prädiktives Modell auch. Ein prädiktives Modell nimmt eigentlich die Daten, die man hat, schubst das in ein statistisches Modell und dann werden Werte berechnet, also Schätze für alle Missing Values. Und in der Logik funktioniert das so, dass praktisch alles, was bekannt ist, genommen wird und die Summe der bekannten Daten, also der bekannten Muster oder Relationen dazu führt, dass ein bestimmtes Schätzwert generiert wird. Wir haben dann also ein Beispiel wäre, ich habe einen Lieferanten, der liefert mir 5 Materialien. Und bei 3 Materialnummern weiß ich, dass dort mein Blei in einem Prozentsatz von 0,1% enthalten ist. Bei 2 weiß ich auch, dass Blei enthalten ist durch den Deklarationsprozess, aber ich kenne den Prozentsatz nicht. Aber die Vermutung liegt da nahe, dass sich das wiederum in den gleichen Wert bewegt. Ja. Also ist jetzt aus der Luft gegriffen, aber so arbeitet sich das Modell praktisch vor, hat verschiedene Schätzgrößen und kann dann eben die direkt auf Materialnummer schätzen, wie viel Prozent oder wie viel Konzentration von bestimmten Substanzen dort drin ist. Was das Modell auch machen kann, ist ein riesen Fortschritt zu den linearen Hochrechnungen ist. Das kann sich selber bewerten, kann sagen, wie sicher sich das mit den Schätzungen ist. Das heißt, wie groß ist die Fehlertoleranz, die das Modell selbst darum sieht? Ist das Modell nicht nur zu 30% sicher, dass das ein guter Wert ist, der rund um diesen prädiktiven Wert zirkuliert, oder ist es jetzt sehr sicher? Und mit diesen also mit den sogenannten Leitlinien, dann hier hinterher wieder arbeiten. Es gibt uns nämlich eine Indikation, mit welchen Suppliern wir als erstes mal reden müssen, weil wir dort mehr Informationen brauchen, um das Modell zu verbessern. Genau, das ist sozusagen das gesamte Modell. Es war extrem aufwendig, das Ganze aufzubauen, und der Auditierungsprozess war auch extrem. Ich bin unseren externen Auditoren endlos dankbar, dass sie das gemacht haben. Also wir sind, ich würde da gleich nochmal drauf eingehen, was so unsere Erkenntnisse waren. Wir sind da erstmal total euphorisch und naiv reingestartet, weil wir dachten, wir haben da was Neues und wir glauben, dass das sehr gut funktioniert, um Supply Chain Daten zu schützen. In der Chemistry New Patient Partnership. Wir sind dann losgegangen und hatten dann erstmal das Problem, ja, okay, jetzt gucken wir mal, was es sonst hier gibt, und daran halten wir uns. Und wir haben dann festgestellt, prädiktive Modelle in Non-Financial Disclosure gibt es eigentlich rund irgendwie keine Standardisierung. Es gibt auch gar keine Blueprints. Wir sind mittlerweile natürlich jetzt, wo wir es rausgebracht haben und dann auch im Geschäftsbericht haben uns mehr mit unseren Peers ausgetauscht, hauptsächlich in den DAX 40, und haben mittlerweile den Eindruck, sind die einzigen, die das bisher aufgebaut haben.
Setzt das nicht auch diese Tool-Anbieter schon ein?
Also wir wissen, dass einige Anbieter das einsetzen. Wir arbeiten mit kleinen Anbietern, aber es ist meistens meistens nur ein Teil des Spektrums. Es gibt sehr viele Startups, die sich auf ganz bestimmte Sachen konzentriert haben. Die haben sich dann zum Beispiel 10 Substanzen, die sehr häufig sind oder so, haben sie sich ausgesucht und haben da auch ihre Modelle studiert. Die können die dann auch verschiedene Unternehmen anwenden. Das so komplex aufzubauen, hatten wir bisher noch nicht. Wir haben einmal einen Privatpunkt gehabt, und dann hatten wir natürlich unsere externen Auditoren. Wir haben dann festgestellt, die haben genauso viele Erfahrungen wie wir. Also eigentlich gar keine. Das ist auch genau der Grund, deswegen ist es eine enorm. Die sind den ganzen Weg mit uns mitgegangen und das hat die auch extrem viel Kraft gekostet. Wir hatten eigentlich keine Blueprints, keine Vorlagen, wir sind dann durchgegangen. Dadurch, dass es sowas in der Standardisierung und ähnliches, war es dann eben schwierig nachzuweisen, dass unser Weg jetzt eben zu den voraussichtlich, weil das Modell war noch nicht fertig, zu der richtigen Güte führt, die wir dann auch im Geschäftsbericht ausmessen.
Werden Sie das am Markt anbieten?
Also das hier ist, das muss sehr individuell aufgebaut werden. Was wir aber darüber uns Gedanken machen, weil da sind wir eben ganz allein. Macht es nicht Sinn, ich sag mal, den Weg, wie wir hingekommen sind, in der einfachen Art offen zu legen, weil es würde es natürlich auch helfen, wenn andere Unternehmen dort auch entwickeln oder stehen, Open Source, genau. Oder auch so die Frage, ob man nicht vielleicht, als wir brauchen qualitativ hochwertige Daten, von uns sind da die Modelle nicht trainiert. Macht es nicht Sinn, sich zusammenzutun und sozusagen mal Sprechzahlen in eine zentrale Datenbank, bei dem man dann weiß, das ist das qualitativ geprüfte Daten, die man verwenden kann. Also das Modell selber können wir nicht anbieten, weil es einfach tief in der Dateninfrastruktur von Siemens verankert ist, sehr viel Siemens-spezifischer, sehr ziemlich spezifischer abbildet. Aber wir wollen sehr wohl, dass wir dort mehr austauschen können und dass wir dort vielleicht auch eine Guidance geben, wie man solche Modelle aufbaut, eben vielleicht auch in Steuern.
Sie dürfen so eine Art Verfahren unterwegs zurückgreifen oder mussten Sie die Daten alle erstmal selber entwickeln?
Wir müssen die alle selber integrieren. Das muss man auch dazu sagen. Also Siemens wandelt sich dann gerade, aber Siemens ist, was die Dateninfrastruktur angeht, sehr heterogen. Von der Geschäftsstrategie war das so, dass das in der Vergangenheit so gehandhabt wurde, dass man maximale Freiheiten den einzelnen Geschäftsplan geben wollte. Das ist dann natürlich ein Vorteil. Das hat sich dann auch umgesetzt, dass die halt sehr, sehr gut auf Marktdynamik reagieren konnten, sich schnell anpassen konnten und so weiter. Führt aber dazu, dass wir eine ziemliche Infrastruktur-Heterogenität haben, wie wahrscheinlich viele größere Konzerne, und das ist jetzt natürlich mit der zunehmenden Nutzung von KI mit zunehmender Nutzung von maschinellen Lernen und so weiter, ist das eine Herausforderung. Also wir haben die alle selber vernetzt aus verschiedenen Geschäftsbereichen. Das führt auch dazu, dass wir im Moment nicht alles Wissen integrieren können, was wir eigentlich haben. Aber das ist mega gut. Genau. Wie wir vorgegangen sind, waren Rolling Audit. Das war mit den Bezahlen gar nicht handeln, aber es ist, wenn man sich dann alle 2 bis 3 Wochen sein Auditoren kriegt und das zeigt, was man bis dahin gemacht hat, und dann kriegt man ja auch gut oder ja. Genau. Wir haben was auch, und deswegen jetzt, also das, deswegen auch mein sozusagen Euphorie-Audit-Dienst, die mussten ich natürlich umstellen. Ja. Das Skillset ist logischerweise bei den klassischen Prüferinnen und Prüfern, die den Sustainability-Bereich gut nicht vorhanden. Wenn wir dann mit maschinellen Lernen und neuronalen Netzen anfangen und so weiter. Das heißt auch, unsere externen Auditoren haben sich umgestellt, ein neues Team zusammengestellt aus 5 Data Scientists plus die Sustainability-Abteilung, und die haben dann ganz viele neue Kunden in dem Audit. Und wir mussten neue Prüfverfahren nutzen, weil wir wissen ja aus dem Modell, dass das nicht die richtigen Werte sind. Wir können also nicht nachweisen, dass das die richtigen Werte sind. Wir können über statistische Modelle, das heißt, wir machen das sind dann viele statistische Tests. Man trainiert nur auf einen bestimmten Datensatz. Andere Daten hält man vor für die Prüfung. Dann kann man sehen, wie weit man das davon hat. Dann muss man sich auch einigen, wie hoch sind die Fehlertoleranzen. Also von 100 gesicherten Daten dürfen 10 drüber oder drunter liegen. Aber es darf keine systematische Verzerrung sein. Wir müssen die Mittel wieder KPI wiedergeben und so weiter. Das waren lauter so Bekenntnisse und Dinge, die wir während der Prüfung dann sozusagen klären mussten. Genau. Und weswegen wir trotzdem durchgegangen sind, das hatte ich vorhin schon angesprochen, ist, wir sehen ja ein enormes Potenzial. Alles, was wir aus der Lieferkette bekommen, wo wir zumindest eine Stichprobe, eine qualitativ hochwertige Daten bekommen, können wir über diese Modelle schätzen und wieder einbringen. In verschiedener Qualität und Güte natürlich, hängt auch von den Daten und Stichprobengrößen ab. Aber in der Regel muss es mindestens dafür reichen, dass wir strategische Entscheidungen im Konzern treffen können. Oft, glaube ich, ist es auch genug, dass man das Ganze in den Geschäftsbericht bekommt, weil man das in seiner wirklich relativ guten Qualität dann auch schätzen kann. Zumindest besser als die bisherigen Modelle. Und deswegen war das für uns auch eben trotzdem das Modell ein bisschen besser. Das würde ich, da gehe ich jetzt gar nicht so genau, das ist aber genau das, was ich vorhin meinte. Was wir gemacht haben, ist eigentlich nur statistische Modelle. Der neue Sprache ist, wie gesagt, relativ komplex, auch neuronale Netze zu trainieren, ist relativ komplex. Aber grundsätzlich kann man auch andere, also man kann auch eine Fundamentale nehmen und Backlinks-Analysen darauf fahren, wenn das ein Modell ist, das die Entsprechung schneller liefert.
Wir die Präsentation wieder?
Die verteile ich auf jeden Fall. Ja. Ich habe mich vorhin schon entschuldigt, dass die vorher noch nicht so, aber die ist gestern noch bis um 21 Uhr GTE entstanden und angeschaffen worden. war ich dann einfach nur nicht so weit. Genau, grundsätzlich sind das eigentlich die normalen Schritte eines statistischen Modells aus Statistik 1, würde ich mal sagen. Und wir haben den Vorteil im Nachhaltigkeitsbericht oder in der Nachhaltigkeitsberechnung von Lieferanten Daten, dass wir das eigentlich aus Modellen aus anderen Bereichen, irgendein Bereich hat das schon gemacht, mit anderen Zielen natürlich, aber der Bankensektor macht Fraud Detection und sowas. Das ist jetzt eine neue Kundenbedingung, das ist ein Ausfallrisiko. Wir haben das Ganze aus der Tech-Branche, die analysieren zum Beispiel, machen Bilderkennung oder ähnliches. Und es gibt 100% jedes Problem schon irgendwo im Modell. Man muss es eben finden. Und man braucht eben das Skillset, um das dann auch analysieren zu können. Aber man hat den Vorteil, dass man die Modelle eigentlich nicht komplett selber findet. Man muss es eher finden und vielleicht ein bisschen.
Darf ich noch eine Frage
stellen? Ja, natürlich.
Wenn Sie sagen, dass das ja auch Daten ist, die Sie eigentlich noch gar nicht haben, ne? Wenn ich das nicht verstanden habe, in bestimmten Bereichen irgendwo rudimentär haben und noch nicht so vollumfänglich wie Sie jetzt bei den Haushaltsdaten haben, bauen Sie das dann trotzdem im Hintergrund auf, dass Sie dann sagen, wir möchten das trotzdem messen für die einzelnen Dinge, um das sozusagen quasi als diese internen Modelle jetzt zur Schätzung als Übergangsmodelle zu nehmen, um den Fehler ja auch zu reduzieren?
Ja, also genau, man muss Daten haben. Also es fängt immer erst beim Datensammeln an. Einen gewissen Anteil Daten muss man haben, sonst kann man diese Modelle nicht. Die Frage ist dann ein bisschen, wie viel. Das hängt dann eben davon ab, wie genau sind die Daten. Aber es ist notwendig, dass Daten da sind. Weil wir können wahrscheinlich, wenn wir zum Beispiel Stichproben halten, ja, dann ist es auch wieder so eine Frage, wie wir zum Beispiel Stichproben, ist es nicht schon dadurch verzerrt, weil bestimmte Lieferanten in der Lage sind, sowas zu liefern. Die haben dann in der Regel natürlich auch ein bisschen mehr Fokus auf Nachhaltigkeit. Also das sind lauter Sachen, die muss man sich dann irgendwie im Modell anschauen, dass man das durch das Modell ausschweigt. Aber man kann halt wahrscheinlich, wenn man irgendwie 5 Cent der Materialien, wenn man die Zuberschichtprobe abgedeckt hätte, hätte man schon extrem genaues Modell. Und das ist eben der Vorteil. Und das Modell liefert einem aber auch gleichzeitig eine Priorisierung, welche Zahlungsverhältnisse anschauen, damit das Modell deutlich besser wird. Wenn die Schätzer schlecht sind, wenn die eine geringe Likelihood haben, dann ist das der Fall, den ich anrufen muss. Dann kriege ich von dem wiederum mehr Daten, das verbessert wieder das Modell, weil es deutlich genauer rechnet. Und wir kriegen sozusagen eine Struktur, in der wir sukzessive mehr Daten einbauen können, ohne irgendwie einen Break drin zu haben, weil wir von einem Schätzmodell auf ein Primärdatenmodell umstellen müssen oder sowas. Und wir haben nicht nur den Vorteil, dass wir das sukzessive einbauen können, jedes zusätzliche Datum, das wir einbauen, das eine gute Qualität hat, verbessert das Modell und die Schätze auf den anderen nicht. Ja.
Also Ziel ist am Ende des Tages, dahin zu kommen, dass man einen Schätzer vor, also Fehler von Null hat, weil man Primärdaten dann gestellt hat.
Ja, also das wäre natürlich der North Star. Oft sind ja beispielsweise die Standards auch so geschrieben. Wir gehen davon aus, alle Primärdaten sind vorhanden und da wollen wir hin. Und solange das noch nicht der Fall ist, modelliert hier. Mhm. Entweder wird das ja noch eine Erzählung dauern und dann nie eintreten. Wir gehen davon aus, dass wir immer Datenlücken in der Lieferkette drin haben werden, mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Deswegen ist es auch so, ich finde, da gehört ein bisschen mehr Fokus auf diese Modelle. Die ist natürlich gut, wenn man die Freiheit hat als Unternehmen, aber wenn man da eine Möglichkeit hat, eine bessere Vergleichbarkeit herzustellen, weil wir haben natürlich dann andere Geschäftsberichte auch durchgelesen, wie die Kollegen und Kollegen das gemacht haben, und da war vorhin, wir haben uns einen Experten gefragt, die haben das mal geschätzt, und das eben, andere Unternehmen haben auch sehr, sehr komplexe Modelle da auch aufgebaut. War relativ viel dabei.
Einheit, diese Arbeitsmann ist ja dann eine zentrale Einheit und die sind nicht in der Nachhaltigkeit verankert oder wo ist
das auch? Ja, also die sind nicht nur in der Nachhaltigkeit, sondern im Umweltschutz verankert. Wir machen das immer im Umweltschutz.
Und dann haben praktisch die Aufträge, wenn man sagt, gut, guck da mal rein, oder braucht das auch. Ich muss ja so eine Entscheidung nehmen, sein, ich das für den Umweltbereich herausmachen, ja. Die Bebauung von Daten gut auf, und dann diese ganzen Relationen dann anzulegen, mit der Perspektive auf konkrete Fragestellungen, ist die das beispielsweise, oder was wir eben machen, dann ist das ein bisschen ein Konzern.
Also die Aufträge haben wir uns praktisch selber gesucht. Ja. Wir haben als Abteilung, also meine Abteilung ist auch dafür zuständig, wir waren dafür zuständig, die E2 bis E5
ja.
Standards einzuführen.
Okay. Ja.
Und ich war auch der zuständige Manager bei Siemens, die Umweltthemen in den CSR-Bericht gemacht. Das heißt, wir sind eigentlich die Prozessmodelle dafür und auch die KPI dafür und merken dann, wo wir uns sehr schwer finden. Und das setzen wir dann direkt in unsere Abteilung um. Wir haben den Vorteil natürlich, dass wir, also durch den Größe von Siemens, kennen wir dann die Pain Points, wir setzen dann Projekte auf und dann können wir aus den verschiedenen Abteilungen heranziehen. Für uns ist immer wichtig, deswegen ist meine Abteilung ausgebaut, wie sie ist, dass wir in der Lage sind, als technische Projektleiter zu agieren, dann wirklich alles zu verstehen, was dort umgesetzt wird, inklusive der Modelle, der abhalten und so weiter, weil wir hinterher auch den Topf dafür hinhalten, weil wir das wollen.
Und jetzt, wenn man den DAX 40 vergleicht, beispielsweise, oder jetzt nur sagt so, Unternehmen aus den Bereichen, die ähnlich dann strukturiert, oder andere Ansätze da?
Also es sind viele andere Ansätze da, viele auch geringere Hochrechnungen, wo der dann versucht, dass man dann sehr schnell sehr viel Primärdaten bekommt. Wir haben, also ich will ja, ich weiß nicht, vielleicht sind andere Unternehmen da besser. Wir haben ein bisschen den Eindruck, wenn wir schnell versuchen, Primärdaten zu bekommen, dann leidet die Qualität der bereits Primärdaten dort. Wir hatten einmal einen Ansatz mit Sekundärmaterialien, auch ein Thema, was wir disclosen müssen. Dann dort hatten wir den Ansatz, Unternehmen zu befragen. Und wir haben dann festgestellt, dass wir besser in der Lage sind, sekundärmaterialanteile Führungslieferanten zu bewerten als Lieferanten. Das ist vor allem, das ist auch verständlich. Wenn wir das mal Budgetstellen danach gefragt haben, natürlich, Siemens ist ein großer Kunde, die haben sich dann zwei, drei Tage Zeit genommen, die haben da viel rein investiert und dann haben die Literatur-Recherche betrieben, die haben vielleicht bei ihren Lieferanten nachgefragt, vielleicht was bekommen wir, haben uns dann hinterher eingeliefert und haben gedacht, es kann gar nicht sein. Wir wissen, wo die ihre Lieferanten sitzen haben. Teilweise haben wir die ja auch, haben wir gedacht, das ist unnötig zu bezahlen. Also wir sind mittlerweile vorsichtig, Primärdaten schnell einzusammeln, um die ganzen in die Berichterstattung reinzubringen, sondern versuchen schon, die dann von unseren Expertenteams qualitätsgeprüft zu verwenden. Es gibt, also in den DAX 40 gibt es ganz unterschiedliche Verordnungsberichte. Die Autoforge ist deutlich besser als wir, weil er dort ein paar unnatürliche Declarations der Standards gibt. Da sind sehr viele Informationen dort. Über Substanzen vorhanden. Andere Unternehmen haben das irgendwie gar nicht, die müssen das nur für die internen Prozesse, also wenn wir zum Beispiel ganze Dienstleistungsunternehmen oder Finanzbranche oder sowas, dann geht es nur um interne Dienste, zum Beispiel Chemikalien oder sowas. Da muss ja gar nicht groß werden, weil es einfach wäre. Das ist sehr heterogene Herangehensweise. Ein Unternehmen, das für uns vergleichbar ist, aber nicht in der DAX-Port ist Schneider, die haben ein ähnliches Portfolio. Dort haben wir geguckt, wir haben einen höheren Anteil an Immaterial Declaration, aber wir haben dann weniger Fokus auf die Revisionsgeräte. Also dort hat man dann eben gesagt, wir haben eine hohe Möglichkeit zu haben und dann wenden wir die ja hoch. Genau.
Aber branchenbezogen, also das spielt jetzt auch noch eine große Rolle, welche Chemie kann ich mir vorstellen, gesagt, Schneider ist ähnlich von der Spule her wie Siemens und dann will ich auch sagen, Automobilindustrie, das gab es ja auch schon Branche-Initiativen, die Lieferketten, wo man sagen kann, ich bin dann auch mehr Informationen mit dem Container gibt es
nur sehr viel. Genau, aber Container ist liefert deutlich mehr mit jemandem drin, was hätte ich als System mehr vom Mischkonzern gefällt ist. Genau. Ich glaube, mit den Use Cases durch. Ich habe jetzt, weil ich dachte, das war eine Diskussion, ich habe einfach so Diskussionsfragen, aber die sind ja, das ist das, was vergessen ist, was mir noch eingefallen ist. Man kann das auch weggeschrieben. Ja.
Vielleicht noch eine Frage zum Modell. Denkt das Modell dann, also auch wenn man dann die Berichterstattung denkt, dann immer nur in die Zukunft? Oder würde dann, wenn es erkennt, dass es eine Modellierung anpassen muss, mit neuen Informationen, gibt es auch nochmal Rückblick für die Vergangenheit sozusagen nachziehen? Oder sagt man immer, nee, das ist das Jahr und das ist dann quasi der Wettbewerb und den lassen wir stehen?
Also wenn wir, also ich meine, wir waren jetzt im ersten Jahr der Auditierung. Wir machen es grundsätzlich so, dass wir uns die Vorjahrzehnte ansehen. Also wenn wir dann schauen, würde das Modell jetzt anders liefern. In der Regel sind die, wenn wir merken, bei dieser, also Primärdaten zu bekommen, ist ein sehr langwieriger Prozess gewesen bei uns. Wir haben nicht so viele neue Primärdaten, dass wir dort eine Änderung haben. Und nicht eine Änderung, die sich irgendwie in den Prozent
bewerten. Ja.
Wenn wir jetzt eine systematische Verzerrung erkennen würden, ja, also wenn wir beispielsweise feststellen, dass irgendwo zum Beispiel ein großer Lieferant, das ist ja gar keine Information, wenn die Lieferant der liefert und ist das in der Region, und die sind komplett anders, dann haben wir intern bei uns in den Guidelines für die Berichterstattung Thresholds definiert und wenn wir darüber sind, dann wird das in die Vorjahresbericht mit entsprechenden Fußnoten formuliert.
Arbeitet ihr mit der Wissenschaft zusammen, weil die Wissenschaft schaut sich ja auch relativ ähnliche Themen gerade aktuell an?
Also wir, ich meine, ich bin im Austausch mit dem Wuppertal-Institut dazu. Aber ansonsten hatten wir jetzt in der Wissenschaft noch keinen Austausch. Ich muss aber auch dazu sagen, dass wir gerade erst neu auf der Uhr sind. Also wir haben das, wir hatten unser Geschäftsjahr, das Ende ist unsere 30.09. Danach hatten wir erst ein 3-Monate Disclosure. Jetzt haben wir im ersten Quartal vom Kalenderjahr hatten wir dann Sarah entwickelt und ich bin eigentlich auch erst seit dem ersten Quartal dieses Kalenderjahres präsentieren wir uns wirklich mit den Themen und dann zeigen, was wir hatten. Für uns ist es, wir haben in dem Prozess gemerkt, dass wir Unterricht brauchen oder da im Austausch gehen müssen. Genau, deswegen sind wir im Moment auch auf Summits, dann auch gerne hier und präsentiert. Und ich glaube, das ist eine sehr wertvolle Diskussion. Ich glaube auch, dass es nicht, also ich sage jetzt nicht wie, aber ich glaube, eine sehr gute Lösung ist für Datenbücher in der Nachhaltigkeit. In der Lieferkette, die vor allen Dingen Vorteile hat, dass man Ungenauigkeiten einschätzen kann. Ich glaube, das ist einfach der große Knackpunkt und Unterschied zu eben diesen linearen Buchrechnungen, weil man eben hinterher nicht weiß, ob das jetzt wie gut, wenn ich jetzt in einer linearen Buchrechnung angewiesen oder auch nicht.
Das muss man das Thema auch mit Schätzung versus Internalisation thematisiert versus Primärdaten. Mhm. Primärdaten gibt natürlich die vollständige Sicherheit, dass das was es ist, aber ja. Einfach aufgrund der Vielzahl oder Komplexität dieser Erhebung natürlich passieren dann mit Schätzungen auch an Tieren zumindest dann gleichwertig sein. Das wird uns soweit sicher nicht nur mehr sagt. Das ist ein gangbarer Weg, diesen Weg dann auch weiter befestigen zu können. Im Sinne von, kann man dann das auch wirklich nutzen und auch, wenn der Prüfer das vielleicht mitgemacht hat, in Anführungszeichen, auch wenn man sich da noch mit erfinden musste, im Sinne von nochmal kreativ mal nachzudenken, wie man dann diese Reporting lasst, es waren ja noch ein paar Zahlen dann dabei, 50% runter oder 70%, das war schon beeindruckend, wo man sagen kann. Da kommt dann auch vielleicht ein Entlastungseffekt daraus. Ja, Solar im Sinne von recht nah schon dran zu sein. Die letzten vielleicht 8% brauchen wir dann auch vielleicht unter 5%. Das war das super spannende Einblick.
Ja, vielen Dank. Ja, danke. Ja.
Wir machen derzeit auf Grafebene, also ein Kooperationsprojekt mit Kürt Extension. Und ich werde dabei auch nochmal einen strukturierten Überlegungsprozess praktisch regulatorisch in Datenbums und verknüpften auch mit solchen Anführungszeichen, wie man die Kategorie Tools packen, der Markt, der da war, einen Blick gegeben, den Schreibt, wie man das stimmt, und planen da, glaube ich, auch den Bock, das fertigzustellen. Das ist auch ein Prozessbetrachtung, die wir jetzt
haben. Genau. Wir haben ja gerade schon gehört, vielen Dank nochmal für den Vortrag, wie verschiedene, ich nenne es jetzt technische Lösungen oder technische Instrumente genutzt werden können, um die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu vereinfachen. Und auch bei der ESRS-Überarbeitung war ja zumindest ein großes Ziel, weitere Vereinfachungen zu ermöglichen, beispielsweise indem Schätzungen jetzt intensiver genutzt werden könnten, Verweise, ein Strauß an Instrumenten, der mit der ESRS-Überarbeitung jetzt neu kommt, teilweise aber auch schon vorhanden war, jetzt vielleicht ein bisschen mehr betont wird. Jetzt war die Überlegung im Rahmen der ESRS-Überarbeitung, wie kann man diese Vereinfachung mal darstellen und vielleicht auch noch in Kooperation oder in Kombination mit technischen Lösungen, um noch mehr Vereinfachungspotenziale zu heben. Und da kam jetzt die Idee auf, beziehungsweise die Arbeiten sind inhaltlich da auch schon sehr weit fortgeschritten, dann DSC Stuff Paper zu veröffentlichen in Kombination mit Accenture. Wie ist dieses Paper aufgebaut? Es geht zum einen, wie gesagt, um die regulatorischen Möglichkeiten, um die ESS-Berichterstattung zu vereinfachen, beziehungsweise diese Vereinfachungsmöglichkeiten darzustellen und darauf aufbauend auch noch technische Instrumente darzustellen oder technische Möglichkeiten, um diese oder andere Vereinfachungen zu erheben. Wie wird dieses Stuff-Paper von der Dramaturgie aufgebaut in Bern? Oder wie ist es bereits aufgebaut? Hier wurden verschiedene Prozessschritte im Reporting Cycle definiert. Es kann sich natürlich streiten, ist jeder Prozessschritt jetzt so, ist es bei jedem der gleiche, kann man da nicht Punkte zusammenziehen. Aber jeder einzelne Schritt wird in diesem Staff Paper in irgendeiner Form angesprochen. Sei es jetzt, weil regulatorisch da jetzt eine Vereinfachung möglich wird oder weil man was zu einer technischen Möglichkeit zur Vereinfachung sagen kann. Das heißt, ja, zu manchen Punkten wie Double Materiality Assessment wird jetzt mehr was zur ESRS-Berichterstattung sagen, zur Datenerhebung dann vielleicht mehr was zu KI-Tools, die möglich sind. Aber so ungefähr wird es aufgebaut sein. Es wird sich an diesen einzelnen Prozessschritten entlanghangeln. Genau, es wird nicht auf einzelne Produkte am Markt geguckt, wenn es jetzt um technische Lösungen geht, sondern es geht eher so eine globale Analyse, was ist überhaupt technisch möglich. Und wir beabsichtigen dieses Staff Paper dann, ja, jetzt zeitnah im Sommer, ich glaube, Deadline war meines Erachtens im Juli, zu finalisieren. Die Inhalte stehen schon. Jetzt geht es nur noch darum, sozusagen die Folien schön zu machen. Also auf diese Prozessfolie wird wahrscheinlich nochmal ein bisschen schöner aussehen, aber so ungefähr sieht es denn aus. Georg, willst du noch was sagen?
Nee, hey, ich würde nur nochmal die Möglichkeit aufzeigen, dass wir, was wir im Moment brauchen, ja, ein bisschen zumindest ein Vereinfachungsprozess durch um den Busbereich in Busbahnhof. Was er dort nochmal sicherlich noch was die Kommunikation angeht, das ist es absolut so, wenn ich nochmal aufzuzeigen. Erstmal, wo es regulatorisch einfach geworden ist. Zweitens, alle wollen ja, dass es auch schlanker vonstatten geht. Wenn man jetzt sagt, was gibt es derzeit am Markt an Ideen, um das Ganze letztendlich auch schlanker durch die Tür zu bekommen, da geht es einfach nur darum, dann jetzt in diesen Prozessschritten nochmal aufzuzeigen, wo man da Ansatzpunkte findet und wie sie vielleicht die eigene Berichtslast damit auch zu senken. Und das, glaube ich, was wir sehr gut informieren können, nochmal für das zweite Halbjahr 2026 einfach nochmal aufzuzeigen. Das ist letztendlich kein zusätzlicher Ballast, den man sich umbringt, sondern mit dem den Prozess mal besser. Das ist das Gleiche, was wir auch von den Wissen gehört haben. Wir lernen im Prozess und finden noch neue Möglichkeiten, sicherlich dann die Qualität zu steigern mit weniger.
Es steht ja, ich wollte nochmal präzisieren, also CSRD steht jetzt hier oben, darum geht es auch. Ich habe jetzt immer ESRS gesagt, es werden auch Vorschriften dann der eigentlichen EU-Bilanzrichtlinie nochmal zitiert, beziehungsweise wir gucken, CSRD-Umsetzungsgesetz, ob es bis dahin dann schon finalisiert ist, dann würden wir gerne zumindest die HGB-Vorschriften nochmal zitieren. Da steht ja auch ein bisschen was, zum Beispiel zur Wertschöpfungskette drin oder Angaben entlang der Wertschöpfungskette. Wir haben jetzt aber auch ein paar andere Themen erstmal ausgeklammert, wie Taxonomieverordnung, die wird höchstens mal peripher erwähnt. Spielt natürlich auch so ein bisschen rein, ist ja auch Teil der Nachhaltigkeitsberichterstattung, aber Fokus ist auf jeden Fall ESRS und die Level 1 Gesetzgebung erstmal. Potenziell kann man dann noch gucken, ob man das noch um andere Vorschriften ausbaut.
Erstmal geht es um
ESRS-Thema. Und wir sprechen dann so Themen an wie Schätzung von Daten, also Datenerhebung, wie man Schätzungen dafür nutzen kann. Aber auch das eigentliche Writing des Reports kann da halt KI unterstützen. Also Spoiler, ja natürlich, auch eine KI kann erstmal einen ersten Draft entwerfen von so einem Bericht, den dann natürlich nochmal von Menschen geprüft werden muss. Aber dann wirklich für jeden Schritt wird was dazu gesagt in diesem Reporting Cycle, den wir jetzt erstmal für unsere Zwecke so definiert haben, der aber natürlich jetzt nicht bei jeder Organisation da 1:1 ist.
Ich wollte das jetzt nur noch mal kurz vorstellen,
um ja.
In einer tiefen Diskussion
zu machen. Genau.
Also, ich weiß auch, es war super, dass wir mal so eine anschauliche bekommen haben, das aus der Praxis von Prozent ist, mit so einem nicht umfassenden Projekt der Events. Und ich denke, da wird noch viel Diskussionen geben, jetzt noch das nächste Jahr, anderthalb, wenn man jetzt sagt, wie geht nochmal die Thematik mit an, dass man nochmal diese Tools, muss man, was kann ich, weil ich das geben kann. Dazu ist noch Fragen, wo ich weiß, was man so ist, man kann es wirklich sehr kontrollieren, was man vor sich stellt hat. Das wird ein bisschen konkreter, wir werden das auch mal umschicken, wenn man fertig arbeiten kann, dann
haben. Genau, das wird ein Foliensatz sein, kein Papier umfassen, sondern ja, ein Foliensatz.
Prüfung mit den Financials irgendwann eines Tages. Ich meine, es ist ja auch eine Frage in Ihre Richtung, wie weit man das, das wäre ja nochmal spannend. Die Zeit auf Glück, ja, also das, man weiß ja auch dann halt durch Wertschöpfungsprozesse, was mich, meinetwegen, der Einkauf bestimmter Materialien oder der Interesskosten.
Ja.
Diese Verknüpfung mit der, wird ja auch die, wird irgendwann wahrscheinlich die ganzen in der Long Run hinauslaufen, könnte mir zumindest vorstellen. Dann ist man natürlich dann nur unter der Umweltschutzbrille dann vielleicht sogar zu eng aufgestellt, ne? Gegebenenfalls. Also wir reden über die nächsten 10 Jahre.
Ja, wir beobachten gleich zwei Unterschiede stark zu unseren Kollegen aus der Finanzwelt. Ein ist, dass die sind natürlich deutlich ausgereifter, was die Genauigkeit des Ordnungs angeht, weil ich dann mal eine Standard-Unit habe und mit der kann ich Zugang zu diesen Daten. Auf der anderen Seite führt das wiederum dazu, weil es weniger komplex ist, dass zumindest unsere Finanzkolleginnen und Kollegen deutlich weniger KI einsetzen als wir. Wenn Finanzdaten eine Rolle spielen, ist das, also wir verknüpfen die teilweise schon, das ist vor allem von uns für Risikobewertungen. Teilweise sind das auch gute Prädiktoren. Also wenn wir zum Beispiel gar keine Masse-Daten haben, also Gewichtsdaten oder so, können wir dann zum Beispiel Anteile Top-Down-Analysen machen, können dann darüber unseren Anteil der globalen oder europäischen Wertschöpfung berechnen. Oder Durchschnittspreise von bestimmten Material, Gewichten und so weiter. Und dort setzen wir es ein. Ich glaube, umgekehrt, die Finanzkollegen und Kollegen sind noch
nicht
von uns so ein Team zu verbinden. Ja. Aber in die Richtung haben wir das. Von der
zumindest als Kontrollinstrument kann man es auch
bedanken. Ja, als Kontrollinstrument, weil es da genau als Plausibilitätscheck
Anscheinend bleibt es da, dass man das Bild des Unis bekommt. Ich habe das Bild des letzten Mal wieder dran und wir haben